Der RTDE Podcast. Die Meinung. Frauen an die Front. Kiews letzte Personalreserve und der demografische Preis. Laut Kriegsherr Selenskyj spitzt sich die prekäre Lage der Ukraine zu. Vor allem fehlen weitere zig Milliarden Euro und Futter für den Fleischwolf an der Front. Aber die kriegsfähigen Jahrgänge an Männern sind ausgeschöpft. Als neue Wunderwaffe sollen jetzt Frauen an die Front. Eine Meinung von Rainer Rupp. Der Ukraine fehlen Soldaten. Was lange hinter Erfolgsmeldungen, Durchhalteparolen und immer neuen Wunderwaffen verborgen wurde, lässt sich inzwischen kaum noch übersehen. Die Streitkräfte haben ein gravierendes Personalproblem. Nun rücken Frauen verstärkt in den Mittelpunkt der Debatte. Zunächst als freiwillige Soldatinnen, zunehmend jedoch auch als mögliche Zielgruppe einer allgemeinen Wehrpflicht. Noch gibt es keine allgemeine Zwangsmobilisierung ukrainischer Frauen. Frauen mit medizinischer oder pharmazeutischer Ausbildung müssen sich zwar militärisch registrieren lassen, werden aber nicht automatisch zum Dienst eingezogen. Alle anderen Frauen dienen grundsätzlich freiwillig. Doch die politische und mediale Vorbereitung auf eine mögliche Änderung hat begonnen. Kiew entdeckt die Gleichberechtigung der Frau an der Front. Den deutlichsten Vorstoß unternahm der frühere ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov. Er forderte im August 2026, die allgemeine Dienstpflicht für Frauen auszuweiten. Als Vorbild nannte er Israel. Gleichberechtigung bedeutet, dass auch Frauen Militärdienst leisten sollten, erklärte Reznikov. Dadurch könne die Ukraine ihre Mobilisierungsreserve praktisch verdoppeln. Frauen müssten keineswegs sämtlich in die Schützengräben geschickt werden. Sie könnten Logistik, Unterstützungs- und technische Aufgaben übernehmen, wodurch wiederum Männer aus dem Hinterland für die Front verfügbar würden. Damit ist das eigentliche Prinzip ausgesprochen. Selbst wenn Frauen nur im rückwärtigen Bereich eingesetzt werden, erweitert ihre Einberufung mittelbar die Personalreserve für die Kampftruppen. Reznikov empfahl ausdrücklich, zunächst die gesellschaftliche Akzeptanz durch eine Informationskampagne herzustellen. Sobald die entsprechende Haltung vorherrsche, könne die Werchowna Rada, das ukrainische Restparlament, die notwendigen Gesetzesänderungen beschließen. Das ist bemerkenswert offen. Bevor die Abgeordneten auf den Abstimmungsknopf drücken, soll die Bevölkerung offenbar kommunikationspolitisch auf den gewünschten Gemütszustand gebracht werden. Erst kommt die Kampagne, dann das Gesetz und am Ende möglicherweise der Einberufungsbescheid. Eine auf der Website des ukrainischen Ministerkabinetts eingereichte Petition ging noch weiter. Frauen ohne Kinder sollten mobilisiert werden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Regierungsvorlage oder einen im Parlament registrierten Gesetzentwurf, sondern um die Initiative eines Bürgers. Ihr politisches Gewicht sollte deshalb nicht überschätzt werden. Sie zeigt jedoch, welche Vorschläge inzwischen öffentlich diskutierbar geworden sind. Zugleich erscheinen in der Ukraine Plakate und Rekrutierungsvideos, auf denen Soldatinnen als selbstbewusste, technisch versierte, martialische Verteidigerinnen präsentiert werden. Besonders beworben werden Tätigkeiten als Drohnenpilotinnen, Mechanikerinnen, Sanitäterinnen, Spezialistinnen für elektronische Kampfführung. Die Botschaft lautet: Der moderne Krieg werde nicht mehr durch Muskelkraft entschieden, sondern durch Motivation und technisches Können. Das ist nicht völlig falsch. Frauen dienen seit Jahren in den ukrainischen Streitkräften, darunter auch in gefährlichen Frontverwendungen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums gehörten Anfang 2026 mehr als 75.000 Frauen den Streitkräften an. Etwa 5.500 wurden in Kampfrollen eingesetzt. Ihr Anteil lag unter 10%. Seit Beginn der militärischen Sonderoperation Russlands im Februar 2022 sei ihre Zahl um rund 40% gestiegen. Bislang hätten sie sich jedoch freiwillig verpflichtet, so die US-Militärzeitung Stars and Stripes. Die persönliche Leistung dieser Frauen steht außer Frage. Problematisch wird es dort, wo freiwilliger Dienst und allgemeine Zwangsmobilisierung rhetorisch miteinander vermischt werden. Aus dem Mut einzelner Soldatinnen folgt nicht, dass Millionen Frauen verpflichtet werden sollten. Genau diese Verschiebung zeichnet sich jedoch ab. Die Ausnahme wird als Vorbild präsentiert, das Vorbild als gesellschaftliche Norm und die Norm schließlich als Bürgerpflicht durchgesetzt. Westliche Medien liefern die passende Heldenerzählung. Unterstützung erhält diese Debatte aus westlichen Medien. Der britische Telegraph veröffentlichte am 23. August 2026 einen Beitrag unter der Überschrift »Der Kampf gegen Putin zeige, wozu Frauen wirklich fähig sind«. Die Autorin stellte die Beteiligung ukrainischer Frauen vor allem als Durchbruch gegen überkommene Geschlechterrollen dar. Die Vorstellung, Frauen seien für militärische Einsätze nicht mutig, konzentriert oder belastbar genug, bezeichnete sie sinngemäß als Unsinn. So wird aus militärischem Personalmangel eine feministische Emanzipationsgeschichte. Frauen sollen nicht deshalb stärker rekrutiert werden, weil den Streitkräften Menschen fehlen, sondern weil sie endlich ihre Tapferkeit beweisen dürfen. Das politische Kunststück besteht darin, den möglichen Zwangsdienst als Befreiung zu verkaufen. Differenzierter, aber in der Grundrichtung ähnlich, berichtete Stars in Stripes. Sie porträtierte Frauen in der Charkower Brigade Charitia, darunter eine 22-jährige ehemalige Krankenpflegeschülerin, die als Mechanikerin und Drohnenoperatorin dient. Die Zeitung zitierte die Frauenrechtsaktivistin Katerina Primak mit den Worten: »Körperliche Kraft spielt eigentlich keine bedeutende Rolle mehr. Motivation sei wichtiger.« Der technisierte Drohnenkrieg verringere daher traditionelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Allerdings zeigt derselbe Bericht auch, was in den Heldengeschichten leicht verloren geht. Eine Aufklärungsdrohnenpilotin operierte nur rund 600 Meter hinter der Infanterie und musste etwa 27 Kilogramm Ausrüstung tragen. Eine Sanitäterin beschrieb die psychische Belastung mit dem Satz: Jemand, mit dem man gestern noch Kaffee getrunken hat, gehe auf einen Einsatz und danach trinke man nie wieder gemeinsam Kaffee. Auch der Drohnenkrieg ist kein körperloses Computerspiel. Bediener werden durch gegnerische Aufklärung geortet, mit Artillerie bekämpft und arbeiten oft in unmittelbarer Frontnähe. Die Formel von der technisch aufgehobenen Geschlechterdifferenz kann daher schnell zur eleganten Umschreibung dafür werden, dass nun zusätzliche Bevölkerungsgruppen denselben Risiken ausgesetzt werden sollen. Die Personalkrise, die hinter dieser Kampagne steht, ist real, ihr genaues Ausmaß jedoch schwer festzustellen. Kiew veröffentlicht nur extrem unrealistische Verlustzahlen. Eine Anfang 2026 bekannt gewordene Schätzung des Center of Strategic and International Studies bezifferte die ukrainischen militärischen Gesamtverluste zwischen Februar 2022 und Ende 2025 auf 500.000 bis 600.000 Tote, Verwundete und Vermisste. Diese Zahlen lassen sich ebenso wenig zuverlässig belegen wie Behauptungen von monatlich mehreren 10.000 ukrainischen Verlusten oder von insgesamt an die Millionen militärischen Opfern, entweder toten oder dauerhaft arbeitsunfähigen Männern. Egal welche Zahlen korrekt sind, unbestreitbar ist jedoch, dass Gefallene, Verwundete, Vermisste, Ausgewanderte und Mobilisierte gemeinsam eine gewaltige Lücke in die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt gerissen haben. Nach Kriegsende ist die Ukraine ein entvölkertes Land. Die Ukraine befand sich bereits vor 2022 in einer demografischen Abwärtsspirale. Seit 2014 ist ihre Bevölkerung nach Angaben des UN-Bevölkerungsfonds um schätzungsweise 10 Millionen Menschen geschrumpft. Die Geburtenrate liegt inzwischen bei weniger als einem Kind je Frau. Laut UNFPA sind ganze Regionen entvölkert und überaltert. Laut Eurostat lebten Ende Juni 2026 allein in der Europäischen Union 4,41 Millionen aus der Ukraine Geflüchtete unter vorübergehendem Schutz. 43,4% waren erwachsene Frauen, knapp 30% Minderjährige. Deutschland beherbergte rund 1,29 Millionen, Polen 961.000 und Tschechen kamen knapp auf 391.000 Menschen. Der Schutzstatus wurde bis März 2027 verlängert. Die Behauptung, diese Menschen würden mehrheitlich niemals zurückkehren, ist bislang ebenfalls nicht bewiesen. Eine UNHCR-Befragung ergab 2024, dass 61% der Flüchtlinge weiterhin hofften oder planten, irgendwann heimzukehren. Allerdings hängt dieser Wunsch von Sicherheit, Wohnungen und Arbeitsplätzen ab. Je länger der Krieg dauert und je stärker sich Familien in den Aufnahmeländern integrieren, desto größer dürfte die Lücke zwischen Heimkehrwunsch und tatsächlicher Rückkehr werden. Das ist die demografische Zwickmühle. Männer fehlen als Soldaten, Facharbeiter, Väter und Steuerzahler. Frauen werden gleichzeitig als dringend benötigte Arbeitskräfte für den Wiederaufbau und die Industrie gebraucht. Außerdem sollen sie nach Möglichkeit Kinder bekommen, damit überhaupt noch eine nächste Generation existieren wird. Selbst Kiews Demografiestrategie bis 2040 nennt höhere Geburtenzahlen, geringere vorzeitige Sterblichkeit, Rückkehr, Migration und stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen als zentrale Ziele. Die Regierung benötigt Frauen folglich gleichzeitig in der Fabrik, im Kreißsaal und künftig womöglich in Schützengräben. Für die Medienkampagne ist das kein Widerspruch, sondern offenbar modernes Multitasking. Jede weitere Ausweitung der Mobilisierung mag kurzfristig militärische Personalprobleme lindern, langfristig verschärft sie jedoch genau jene Krise, die nach Kriegsende über die Überlebensfähigkeit des Landes entscheiden wird. Eine verarmte Restukraine mit Millionen dauerhaft im Ausland lebenden Bürgern, einer überalterten Bevölkerung, hunderttausenden behinderten Veteranen und einer niedrigen Geburtenrate wird sich nicht durch Rekrutierungsplakate regenerieren. Der bittere Sarkasmus der Geschichte könnte darin bestehen, dass die Ukraine am Ende zwar ihre letzte Personalreserve mobilisiert, aber kaum noch eine Bevölkerung besitzt, für deren Zukunft all diese Opfer angeblich gebracht wurden. Einen Krieg kann man vielleicht mit der letzten Generation verlängern. Ein Land lässt sich mit ihr anschließend nur schwer wieder aufbauen.
Das war der RTDE-Podcast.